Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Das Jahr 2025 ist noch nicht ganz zu Ende, aber das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz, das ist so gut wie vorbei. Es endet etwas verfrüht, schon in wenigen Tagen, weil danach in Chemnitz der traditionelle Weihnachtsmarkt beginnt. Wir schauen gleich zurück auf das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz, auf viele Ausstellungen, auf Festivals und bunte Mitmachkultur. Außerdem geht es um die Verhandlungen für einen möglichen Frieden in der Ukraine. Was wir aus der Geschichte für diese Verhandlungen lernen sollten, dazu gleich ein Interview mit dem Historiker Stefan Kreuzberger. Mit den europäischen Kulturhauptstädten ist es ein bisschen wie mit den Olympischen Spielen. Während der Veranstaltung ist die Euphorie groß. Die Städte freuen sich über die vielen Besucherinnen und Besucher und das große Interesse der Öffentlichkeit. Aber wenn die Veranstaltung zu Ende geht, dann steht da schnell die bange Frage im Raum: Was wird bleiben vom Olympia-Effekt oder vom Kulturhauptstadt-Effekt? Wird die Stadt auch langfristig von dem Mega-Event profitieren? Auch in Chemnitz stehen jetzt viele Menschen vor genau dieser Frage, denn am Samstag geht dort das Kulturhauptstadtjahr offiziell zu Ende. Zeit also für eine Bilanz und einen Blick nach vorn. Alexander Moritz.
500 Seiten dick war das Programmbuch der Kulturhauptstadt mit über 1000 Veranstaltungen. Das Programm sollte nicht nur Besucher in die Industriestadt locken, sondern auch die Stadtgesellschaft mitnehmen. Beides scheint gelungen.
Ich glaube, damit haben wir alle auch nicht gerechnet, dass es so erfolgreich sein wird.
Die Direktorin der Chemnitzer Kunstsammlungen, Florence Thomas, verweist auf Besucherrekorde. Die vielgelobte Ausstellung European Realities zur Realismusbewegung der 1920er und 30er Jahre zog 40.000 Interessierte an, die Edvard-Munk-Ausstellung über 80.000. Ein positives Fazit zieht auch Lars Neuenfeld, Kurator des Festivals Begehungen. Seit über 20 Jahren macht es leerstehende Gebäude in Chemnitz zu temporären Ausstellungsflächen. Im Kulturhauptstadtjahr das stillgelegte Braunkohleheizkraftwerk, ebenfalls mit Besucherrekord.
Also es war eine ganz andere Größenordnung als die Jahre zuvor. Und dass wir das gestemmt haben als Team, das bin ich auch ziemlich stolz drauf.
Doch was bleibt von diesem Schwung? In einer Umfrage des MDR glaubt nur eine Minderheit der Befragten daran, dass Chemnitz langfristig von der Kulturhauptstadt profitiert. Oberbürgermeister Sven Schulze plant, einige Veranstaltungen weiterzuführen. Rund um den Kunst- und Skulpturenweg Purple Path, das Kosmos Kulturfestival, Mitmachaktionen im Advent. Im kommenden Jahr gastiert zudem für 2,5 Wochen das internationale Festival Theater der Welt in Chemnitz. Ab 2027 soll es dann alle 2 Jahre ein Kunstfestival geben, über das bisher wenig mehr bekannt ist als der Name Unseen Biennale. Details und Umfang der Biennale sind noch offen, ebenso wie die Finanzierung. Für die Kulturhauptstadt-Nachfolgeprojekte plant die Stadt Chemnitz rund 2 Millionen Euro ein. Die sächsische Landesregierung hat 900.000 Euro in Aussicht gestellt. Mit dem Kulturstaatsminister des Bundes, Wolfram Weimer, laufen noch Gespräche. Oberbürgermeister Schulze blickt dennoch positiv auf das Kulturhauptstadterbe.
Das Jahr hat gezeigt, wozu Chemnitz auch in der Lage ist, auch in Rahmenbedingungen, die nie unbedingt so bombastisch sind. Die Finanzen waren ja vorher auch schon schwierig. Und daran sollten wir uns hochziehen und nicht schon wieder in Katastrophenszenarien uns ergehen.
Im Chemnitzer Kulturbetrieb ist die Stimmung eher betrübt. Das zusätzliche Geld für die Kulturhauptstadt ist ausgegeben. Nun muss die Stadt Chemnitz drastisch sparen. Die regulären Budgets werden um 5% gekürzt. Das trifft auch Kultur- und Jugendeinrichtungen.
Wir haben auch kein Ankaufsetat mehr zum Beispiel, weil investive Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen. Also es sind verschiedene Ebenen, wo wir schon einsparen mussten.
So die Direktorin der Kunstsammlungen Turmes. Ihr Haus bleibt ab Januar jede Woche einen zusätzlichen Tag geschlossen. Kleinere Museen, wie das erst im Zusammenhang mit der Kulturhauptstadt eröffnete Karl Schmidt-Rottluff-Haus und die Villa Esche, öffnen nur noch am Wochenende.
Was sehr schmerzhaft ist, selbstverständlich, weil gerade wenn man überregionales Publikum nach Chemnitz ziehen möchte, braucht es diese kleinen Ode.
Noch schmerzlichere Einschnitte befürchtet die freie Szene. Ein Open-Space-Laden, in dem sich Vereine kostenlos treffen konnten, wird geschlossen. Auch die Pochen-Biennale, ein Festival für zeitgenössische Kunst mit Fokus auf Osteuropa, sei für kommendes Jahr nicht gesichert, so Kurator Benjamin Gruner.
Wir werden auch Mitarbeiter entlassen Ende des Jahres. Das Projekt wird auf eine ehrenamtliche Struktur zurückfallen.
Kulturmanager Gruner blickt ohnehin kritisch auf die Kulturhauptstadt. Das Fördergeld sei auf zu viele kleine Projekte verteilt worden. Nun drohe vieles wieder einzuschlafen. Auch das Begehungen-Festival muss um seine Finanzierung kämpfen. Der Geldsegen durch die Kulturhauptstadt habe bei vielen in der kleinen Chemnitzer Kulturwelt die Ansprüche steigen lassen, glaubt Begehungen-Kurator Neuenfeld.
Man muss sich vorstellen, dass wir alle noch ein bisschen auf Drogen sind. Also es war viel los, ungeahnt viele Menschen. Also es beflügelt einen natürlich und man will das natürlich irgendwie weitermachen. Aber ich glaube, alle gucken gerade so wie ich so ein bisschen in so ein Loch rein und sagen, mal sehen, ob da demnächst was reinkommt.
Allerdings, die Chemnitzer Kulturszene sei mutiger und professioneller geworden. Zum Beispiel, um Fördergelder auch auf internationaler Ebene zu beantragen. Das habe die Kulturhauptstadt erreicht.
Eine gemischte Bilanz also, wenige Tage bevor das Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz zu Ende geht. Unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz hat berichtet. Ein möglicher Frieden in der Ukraine, wie der gelingen könnte, darum wird in diesen Tagen auf internationaler Ebene gerungen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen steht der 28-Punkte-Plan der USA, der in seiner ursprünglichen Form für die Ukraine und die Europäer wohl untragbar gewesen wäre. Mittlerweile haben Unterhändler den Plan nochmal überarbeitet. Trotzdem bleibt offen, ob dieser Plan wirklich zu einem Friedensabkommen führen kann, das dann auch langfristig Bestand hat. Seit dieser 28-Punkte-Plan vergangene Woche bekannt wurde, kursieren auch viele historische Vergleiche. Von einem Diktatfrieden war zum Beispiel die Rede, wie im Vertrag von Versailles, oder auch von Appeasement-Politik, wie vor dem Zweiten Weltkrieg, als Großbritannien und Frankreich den Nationalsozialisten Zugeständnisse gemacht haben, um einen Krieg zu verhindern. Ich habe den Historiker und Osteuropa-Experten Stefan Kreuzberger von der Universität Rostock gefragt, an welche historischen Ereignisse er in den letzten Tagen denken musste.
Naja, Frau Seidel, die Beispiele, die Sie gebracht haben, sind in der Tat immer so die gängigen. Und auch das ging mir durch den Sinn. München, 1938, Hitler-Stalin-Pakt. Aber ich denke, man kann sogar noch weiter zurückgehen. Das, was wir momentan erleben, das erinnert sehr, sehr stark auch an die klassische europäische Großmachtpolitik des 18. und 19. Jahrhunderts, wo im Grunde die Großmächte in Europa knallharte Interessenpolitik betrieben haben und sehr, sehr rücksichtslos auch über kleinere Staaten und Nationen sich in ihrer Entscheidungsfindung hinweggesetzt haben. Man kann ein wunderbares Beispiel in dem Zusammenhang nehmen. Das ist Polen. Polen, das seit dem 18. Jahrhundert dreimal insgesamt aufgeteilt wurde und im Grunde bis 1918 von der politischen Landkarte verschwunden war. Also das sind so Beispiele, man sieht, man kann noch viel weiter zurückgehen.
Vielleicht schauen wir uns trotzdem noch mal ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert ein bisschen genauer an, die Appeasement-Politik vor dem Zweiten Weltkrieg. Teil dieser Politik war ja zum Beispiel, dass die Tschechoslowakei gezwungen wurde, das Sudetenland an Hitler abzutreten. Münchner Abkommen von 1938, hatten Sie vorhin schon kurz erwähnt, was den Krieg dann am Ende aber nicht verhindern konnte. Was kann man daraus ableiten für die jetzigen Ukraine-Verhandlungen? Kann man irgendwas ableiten? Weil diese Frage, muss die Ukraine Gebiete an Russland abtreten, die ist ja in den Verhandlungen auch zentral.
Man kann sehr viel davon ableiten. Hitler ist ja geradezu ermuntert worden angesichts dessen, was man ihm also auch zugestanden hat, dass er sogar kurz nach dem Münchner Abkommen die Entscheidung gefällt hat, weiterzumachen. Und das ist genau auch dann im Grunde, sollte so etwas in dieser Form auf Kosten der Ukraine stattfinden, eine solche Entscheidung, ein solcher Frieden, ist das quasi geradezu die Aufforderung, dass man mit einer aggressiven Politik, die gegen das Völkerrecht das Bestehende verstößt, im Grunde dazu ermuntert wird, in dieser Art und Weise weitermachen. Und das ist vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund wichtig und zu sehen, es wird ja mal irgendeine Zeit nach Wladimir Putin gehen. Und sollte Putin mit dieser Politik am Ende erfolgreich sein, ist es geradezu die Ermunterung der potenziellen Nachfolger zu sagen, diese Form von Politik ist aufgegangen. Wir können weiter in dieser Form Außenpolitik und Großmachtpolitik praktizieren. Und das sind für mich die vollkommen falschen Zeichen. Falsche Entscheidungen sind Weichenstellungen, die am Ende für uns als Europäer der Europäischen Union, aber auch für die Ukraine ganz fatale Folgen haben kann.
Was müsste passieren, um das zu verhindern? Also wie könnte man Putin Grenzen setzen und auch realistischerweise Grenzen setzen?
Das wird sehr schwer sein. Das wird deshalb auch sehr schwer sein, weil es die gegenwärtige US-Administration in dieser Form nicht zulässt. Sie sitzen in dieser Hinsicht aktuell am längeren Hebel, weil die Europäer allein so geschwächt sind und auch in einer Umbruchphase sind, dass wir abhängig von den Vereinigten Staaten sind und ihnen natürlich auch in dieser willkürlichen Art zu agieren ausgesetzt sind. Wir wissen sehr wohl um die Ränkespiele eines Wladimir Putins, der immer wieder also auch sehr geradezu virtuos dann wieder Anreize schafft, den amerikanischen Präsidenten wieder in Gespräche hereinzubekommen. Deshalb sehe ich im Augenblick momentan, wird es ausgesprochen schwierig werden. Das müssen wir so nüchtern feststellen.
Dann vielleicht noch abschließend die Frage, um nochmal zurückzukommen zur Geschichte und zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Was wären denn gelungene Friedensabkommen aus der Geschichte, die man sich vielleicht als Vorbild nehmen könnte in dieser jetzt so verfahrenen Situation?
Friedensschlüsse beziehungsweise der Umgang mit konfliktreichen Situationen. Ein wunderbares Beispiel ist die ungelöste deutsche Frage nach 1945. Ja. Es hat ja keinen Friedensvertrag über Jahrzehnte zwischen Deutschland und den früheren Siegermächten in der Form gegeben. Man hat die deutsche Frage offen gelassen. Und ich glaube, was man dringend auch mit Blick auf diesen Frieden machen muss, es kann sein, dass zeitweilig Territorien abgetreten werden müssen der Ukraine. Nur was wir nicht tun dürfen, ist, dass diese Territorien international nach dem Völkerrecht anerkannt werden. Weil das hat die Geschichte wiederum auch gelehrt. Und nicht zuletzt die deutsche Frage, die Lösung der deutschen Frage ist ein wunderbares Beispiel dafür. Es kann sehr wohl irgendwann politische Konstellationen geben, die es möglich machen, Dinge wieder rückgängig zu machen. Und wenn sie die allerdings entschieden haben, zuvor völkerrechtlich anzuerkennen, dann wird es so in dieser Form nicht mehr möglich sein. Also möglicherweise Zugeständnisse machen, aber diese bitte nicht völkerrechtlich absichern. Das ist genau das, was der amerikanische Präsident im Augenblick tut. Und das ist hochgradig fatal.
Das sagt der Historiker Stefan Kreuzberger zu den Ukraine-Verhandlungen. Er ist Autor mehrerer Bücher. Das deutsch-russische Jahrhundert heißt eines davon. Da geht es um die Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen. Die Stadt Dachau bei München ist in unserem kollektiven Gedächtnis eng verknüpft mit den Verbrechen der Nationalsozialisten. Im Konzentrationslager Dachau waren während der Nazizeit über 200.000 Menschen inhaftiert, über 40.000 sind in der Haft gestorben. Einer der Überlebenden war der slowenische Maler Zoran Mušić. Seine Zeit im KZ hat er später in seiner Kunst verarbeitet. Seine Bilder sind jetzt in einer Ausstellung in der Gemäldegalerie in Dachau zu sehen. Und zwar neben Werken von anderen slowenischen Künstlern, die auch eine Verbindung nach Dachau hatten, sie allerdings eine positive. Denn vor dem Zweiten Weltkrieg war Dachau mal eine wichtige Künstlerkolonie, die auch slowenische Künstler angezogen hat. Tobi Krone hat die Ausstellung gesehen.
Was haben der Expressionist Wassily Kandinsky, Blauer Reiter, und Bauhauskünstler Alexej von Jawlensky mit dem slowenischen Impressionismus zu tun? Sie alle gingen in München in die Malschule des Slowenen Anton Ažbe, der selbst eher realistisch malte. Gesichter und Akte nach der alten Münchner Schule. Dass hunderte KunstschülerInnen bei einem Realisten lernen und sich für einen Weg in die künstlerische Moderne entscheiden konnten, das liegt wahrscheinlich am liberalen Geist in München der Jahrhundertwende und ihres Meisters.
Er hat seinen Schülerinnen und Schülern sehr deutlich gemacht, entwickelt euren eigenen Stil. Also sein Motto war nur zu, nur fest. Das heißt, nehmt Farbe in die Hand, haut das auf die Leinwand drauf, entwickelt euren eigenen Stil.
Die Leiterin der Gemäldegalerie Dachau, Laura Cohen. Über die freundschaftlichen Verbindungen Ažbes zur Dachauer Künstlerkolonie, die am Ufer der Amper schon viel mit Landschaft und Lichtstimmungen experimentierte, fanden auch mehrere junge slowenische Maler zum Impressionismus.
Und der Matija Jama hat sich da sehr wohl gefühlt und hat dann gesagt, er möchte da auch mal eine Weile bleiben, hat sich dann in Heimhausen in der Nähe von Dachau eben auch niedergelassen für einige Monate, hat dort gelebt und gemalt und gearbeitet.
Der Slowene Matej Sternen schuf ein Hauptwerk des slowenischen Impressionismus. Ein Bild seiner Frau mit Hut im Sonntagskleid im Münchner Englischen Garten. Ein an sich eher biederes Motiv. Wäre da nicht dieser grobe, eigenwillige Pinselstrich und diese rote Hautfarbe.
Was es wichtig macht, ist diese Tatsache, dass sie diesen roten Sonnenschirm so trägt, dass der Lichteinfall so kommt, sodass ihr Gesicht auch von dem Sonnenschirm rot erscheint.
Die jungen Impressionisten ermalten sich auch die Landschaften Sloweniens, die Biergärten, Kirchtürme und Trachten und legten damit den Grundstein zu einer Nationalkultur im jungen Slowenien nach dem Zerfall der K&K-Monarchie. Auf deren Höhepunkt in den 30er Jahren wagt die Ausstellung einen radikalen Bruch. Gleichzeitig die Pointe dieser so schlüssigen wie ergreifenden Kunstgeschichte, die hier erzählt wird. Rechts tanzen bei Matija Jama blonde Mädchen in weißer Tracht, einen Reigen im impressionistisch hellen Landschaftsidyll. Links klafft das Gemälde von Zoran Mušić, zwei Männer und eine Frau. Drei grob gemalte, grinsende Gesichter mit tiefen Augenhöhlen vor bräunlichem Halbdunkel. Das Vorbild, die Black Paintings von Francisco Goya, ist unverkennbar.
Da werden wieder Grenzen überschritten. Also so wie die Impressionisten auf den Realismus reagiert haben oder sich weiterentwickelt haben, ging auch Zoran Mušić weiter weg vom Impressionismus hin zu einer ganz eigenen Tendenz der slowenischen Moderne. Das ist ein schönes Beispiel, um auch zu zeigen, wie das natürlich alles immer ineinander greift und wie natürlich auch Geschichte immer weitergeht. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, dieser tragische Link zu Dachau gehört auch hier präsentiert.
Zoran Mušić überlebte 2 Jahre im Konzentrationslager Dachau und zeichnete, was er sah. Tote, abgemagerte Körper, hohle Gesichter. In seiner Serie »Wir sind nicht die Letzten«. Die ist hier nicht zu sehen. Dafür Gemälde aus den Jahrzehnten nach dem Krieg, wo Mušić vielfach in Venedig und auf der Documenta gezeigt wurde. Schiffstaue, braun, grau, wie mit Staub gezeichnet, vor der diffus vernebelten Stadtkulisse Venedigs. Alles unterschwellig, durchwoben vom Trauma.
Wenn man hier zum Beispiel das Gemälde anschaut, das nennt sich Pflanzenmotiv. Und man sieht hier so ein Wurzelwerk, also irgendwie so eine Art Baum und so ein Wurzelwerk, kennt aber halt die Geschichte und fühlt sich stark dann doch wieder daran erinnert, an diese sehr dünnen Gliedmaßen, diese Knochenhaufen. Und das kommt eigentlich immer mal wieder durch.
Auch Zoran Mušić hielt bis ins Alter hinein lose Verbindungen zum Impressionismus. Auf einem seiner Kathedralengemälde lässt er in die graue Finsternis des Kirchenschiffes von einer Rosette aus Licht hineinrieseln.
Tobias Krone über Bilder der slowenischen Moderne in der Gemäldegalerie in Dachau. Ein Theaterstück am New Yorker Broadway. Das klingt vielleicht erstmal weit weg, aber an dem Stück, um das es jetzt gehen soll, sind einige Menschen beteiligt, die auch dem deutschen Kulturpublikum bekannt sein könnten. Zum Beispiel die Schauspielerin Laurie Metcalf. Sie könnte man kennen aus der Netflix-Serie Monster oder aus dem Film Lady Bird von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig. Und auch der Autor des Stücks ist kein Unbekannter. Samuel D. Hunter hat vor ein paar Jahren zum Beispiel schon die Vorlage für den gefeierten und preisgekrönten Film The Whale geschrieben. Mit seinem neuen Stück gibt Samuel D. Hunter jetzt sein Debüt am New Yorker Broadway. Little Burr Ridge Road heißt es und ist ein Familiendrama. Andreas Roberts war bei der Premiere.
Der Tod ist ein guter Anfang für eine Geschichte. Vielleicht beginnen deshalb so viele Familiendramen mit einer Beerdigung. In Samuel Hunters neuem Stück Little Bear Ridge Road ist der Tote Sarahs einziger Bruder, ein drogenabhängiger Mann, der nichts als ein heruntergekommenes Haus hinterlassen hat und einen Sohn, Ethan, der seit langem schon keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Sarah selbst lebt in einer Kleinstadt in Idaho, dem US-Staat mit den wenigsten Einwohnern pro Quadratkilometer, und arbeitet seit 40 Jahren als Krankenschwester. Sie ist alleinstehend und möchte eigentlich, dass das auch so bleibt. Deswegen erlaubt sie ihrem Neffen Ethan auch nur mit unverhohlenem Missbehagen, dass er bei ihr wohnt, während er sich um das Erbe kümmert.
I would just assume that this family ends with us, and I'm comfortable with that if I'm being honest. It's a shit.
Ich schätze mal, diese Familie endet mit uns, das finde ich in Ordnung, ist eh ein scheiß Name, sagt Sarah in ihrer sarkastischen Art. Ethan ist schwul und hegt ihr gegenüber einen tiefsitzenden Groll. Er kann Sarah nicht verzeihen, dass sie ihn als Kind nicht vor seinem gewalttätigen Vater gerettet hat, nachdem seine Mutter verschwunden war. Die Details bleiben vage. Aus den anfänglichen paar Tagen werden allerdings Monate. Das Stück erzählt die Geschichte der Annäherung zweier Menschen, die nicht wissen, wie man sich annähert. Und dann gibt es noch James, einen anscheinend ganz normalen Typen, der Astrophysik studiert und sich in Ethan verliebt. Die Bühne besteht aus einem hellen Sofa auf einem kreisrunden Teppich, der Rest ist schwarz. Ein Sofa in der Leere, heißt es im Textbuch. Für die verschiedenen Spielorte wird das Sofa einfach gedreht, das Licht verwandelt die Bühne, zum Beispiel in die Bar, in der Ethan James kennenlernt, oder in das Haus, das es zu verkaufen gilt. Man könnte meinen, dass Little Bear Ridge Road eine schwierige Sozialstudie ist. Doch Regisseur Joe Mantello, ein alter Hase am Broadway, und seine tollen Schauspieler vermeiden jede Form von Sentimentalität. Allen voran Laurie Metcalf als Sarah. Herrlich, wie sie gleich am Anfang mit Putzzeug in den Händen um den masketragenden Ethan herumläuft und ihm feindselig Kaffee anbietet, den sie nicht hat. Oder später, wenn sie zusammen auf dem Sofa Fernseh gucken und nicht wissen, was sie sagen sollen.
Wait, you were just watching this because you saw me watching it?
I thought maybe it was something that we could do together. At least something that we could talk about. Something that wasn't your dad.
Ich schaue mir diese Serie an, damit wir etwas haben, worüber wir reden können. Außer deinem Vater, sagt sie. Die Unterhaltung über die Serie, in der Außerirdische unter Menschen leben, nimmt immer größeren Raum ein. Und manchmal ist es so, als ob die beiden über sich selber reden. Wenn James mit von der Partie und das Sofa voll ausgezogen ist, mit Fußliegen und Tisch in der Mitte, entsteht sogar kurz so etwas wie Harmonie. Doch als James eine Stelle in einem Forschungsinstitut in Chicago angeboten bekommt, macht Ethan einen Rückzieher. Er bleibe lieber bei seiner Tante, die, wie er gegen ihren Willen herausfindet, an Krebs erkrankt ist. In einem Interview sagt Dramatiker Samuel Hunter, er wollte während der Corona-Pandemie ein Stück über isolierte Menschen vor dem Fernseher schreiben. Herausgekommen ist allerdings etwas sehr viel Tieferes. Ein tragikomisches Stück über Menschen, die lieber alleine sind, als sich dem Risiko menschlicher Nähe auszusetzen, aber es trotzdem versuchen. Ein gutes Stück mit einer herausragenden Laurie Metcalf, das gerade deshalb so gut funktioniert, weil es voll trockenen Humors ist.
Andreas Roberts über Little Bear Ridge Road, das neue Stück von Samuel Hunter, hatte am New Yorker Broadway Premiere. Nach der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer wird in Berlin ein Platz benannt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Jahrzehntelang hat sich die jüngst verstorbene Friedländer ja für Aussöhnung engagiert. Jetzt soll der bisher namenlose Vorplatz des Abgeordnetenhauses in Berlin ihren Namen tragen. Auch eine Sonderbriefmarke zu ihren Ehren gibt es schon. Margot Friedländer, die im Mai dieses Jahres im Alter von 103 Jahren starb, überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt, emigrierte in die USA und zog mit 88 Jahren nach Berlin zurück, wo sie unermüdlich als Zeitzeugin unter anderem in Schulen ihre Geschichte erzählte und zu Toleranz und Menschlichkeit aufrief. Die Neubenennung des Platzes wird zu Friedländers erstem Todestag im Mai 2026 wirksam. Eine Rückkehr ganz anderer Art handelt von den 91 Sarkophagen aus der Hohenzollerngruft, die nach fast sechsjähriger Sanierungsarbeit jetzt wieder in die Grablege am Berliner Dom zurückgekehrt sind. Allein die Rückführung hat mehrere Wochen gedauert. Heute zuerst aus seiner Schutzfolie genommen wurde der schwere, knapp 3 Meter lange Sarkophag aus Marmor vom großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg aus dem 17. Jahrhundert. Die Wiedereröffnung der Hohenzollerngruft findet Ende Februar statt. Bereits ab Dezember wird der denkmalgeschützte sogenannte Kanzlerbungalow in Bonn für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Hier wurde die Elektroinstallation erneuert und für zeitgemäßen Brandschutz gesorgt. Der von Sepp Ruf entworfene Kanzlerbungalow war das Empfangsgebäude für 6 Bundeskanzler zwischen 1964 und 1999 und gilt als Architekturikone der Bonner Republik. Der Schriftsteller und Lyriker Durst Grünbein erhält den Erich-Löst-Preis 2026. Die Jury würdigte Grünbein als Autor, der autobiografische Themen vor dem Hintergrund der gesamtdeutschen Geschichte behandle. Und als Autor randständiger Lebensgeschichten, die die Mechanismen totalitärer Herrschaft und Gewaltgeschichte reflektieren, aber auch die Unwägbarkeiten des Erinnerns mitdenken. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird von der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig im Andenken an den Schriftsteller Erich Löst seit 2017 vergeben. Der US-amerikanische Autor T.C. Boyle fährt zum Schreiben nicht mehr ins Hochgebirge der Sierra Nevada, wie er der Zeitschrift Stern sagte. Ich halte es dort nicht mehr aus. Die Leute oben sind fast alle Trump-Anhänger, sagte der 76-Jährige. Früher sei er mit seinen Nachbarn auch mal Bier trinken gegangen. Heute trennen uns Welten, so T.C. Boyle wörtlich. Das bricht mir das Herz. Diese Spaltung reicht bis in die Wälder.
Die Kulturmeldung mit Karin Fischer. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht's gleich nach den Nachrichten, unter anderem um die heftigen Überschwemmungen in Thailand. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.